FM4
Filmpodcast.
Herzlich willkommen zum FM4 Filmpodcast, sagen
Pia Reiser,
Jan Hestmann
und Christian Fuchs. And the Oscar goes to...
Zu uns natürlich. Wir widmen uns heute eine Stunde lang den Oscars. Ich möchte kurz sagen, die Oscars sind sowas wie mein Super Bowl, mein Eurovision Song Contest, meine Fußball-WM. Ich habe sonst überhaupt nichts über für Fernsehereignisse, aber die Oscars schaue ich, seit ich 10 bin. Und ich weiß natürlich, es ist ein riesen aufgeblasener Schwachsinnsbomb, aber ich liebe sie sehr.
Ich muss sagen, ich bin ein bisschen abgefallen in den letzten Jahren. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich keinen Fernseher mehr habe und man das online so schwer schauen kann oder teilweise unmöglich. Irgendwie geht es ja dann doch, aber ich bin ein bisschen abgefallen. Heuer werde ich es mir anschauen. Mhm. Voriges Jahr habe ich ausgelassen und habe nur die Nachberichterstattung gesehen und gelesen.
Ja, mir geht es ähnlich wie der Pier. Ich schaue das auch immer, bleibe die ganze Nacht munter und am nächsten Tag ärgere ich mich dann immer, weil ich so müde bin und eigentlich hätten die News in der Früh auch gereicht. Aber irgendwie, ja, dieser Showcharakter, irgendwie muss das sein einmal im Jahr. Und jetzt finde ich noch einmal verstärkt, weil ich habe es ja schon öfter angemerkt, dass ich so ein Showdefizit habe und ich schaue mir mittlerweile echt jeden Schaß an, jeden Freitags der Mania mittlerweile ist ein Highlight. Und insofern, ja, ich freue mich sehr auf die Oscar-Verleihung, damit irgendwas passiert wenigstens, weil es passiert ja fast nichts.
Ja, wir versuchen in einer Stunde heute ganz viel zusammenzufassen, ein bisschen was Grundsätzliches zu den Oscars und auch ja zumindest der Kategorie bester Film werden wir uns annähern und alle Filme mal kurz in den Fokus nehmen.
Genau, blicken wir zuerst kurz zurück, warum es die Oscars überhaupt gibt. Die waren nicht von Anfang an da, seit Filme gedreht worden sind. Und sie sind aus einem lustigen Grund gegründet worden, also nicht die Oscars selbst, sondern die Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences, quasi dieser Verband, der die Preise vergibt, nämlich im Jahr 1927 von Louis B. Mayer, einem Studioboss, der auch in Mank zum Beispiel vorkommt, ein Film mit 10 Nominierungen. Und dem ging es aber nicht zuerst darum, einen Filmpreis zu machen, sondern der wollte im Prinzip geeinter auftreten können gegen Gewerkschaften, die mein Dorn im Auge waren, weil wie man in Mank auch sieht, verlangt ja Louis B. Mayer von seinen Leuten zum Beispiel, dass sie mal ein paar Monate ohne Gehalt arbeiten und es fing dann so an, dass sich Gewerkschaften formten und die Academy wurde eigentlich gegründet, um die Leute unter Kontrolle zu halten. 1929 hat man sich dann schon gedacht, ein Filmpreis wäre auch nicht schlecht, das war zuerst ganz klein bei einem Parkett in einem Hotel ohne Medien. Dann gab es Übertragungen im Fernsehen schon 2 Jahre später und seit 1953 sind die im Fernsehen, was schon wahnsinnig lang ist. Das ist echt eine alte Showbusiness-Coup, die Oscars. Die waren früher mal unglaublich erfolgreich. Ich sage nur eine Zahl, im Jahr 1998, als Titanic sehr oft nominiert war, haben das 57 Millionen Zuseher in den USA gesehen und im Prinzip geht es seither bergab. Letztes Jahr waren es, glaube ich, nur mit 23 Millionen, da hat Parasite gewonnen, was natürlich für uns so eine große Freude war, aber natürlich hat Parasite quasi niemand gesehen. Die Oscars geben Filmen auch noch so einen Boost, das heißt ein Film, der schon in den Kinos läuft und dann einen Oscars kriegt, das ist für viele Leute schon nochmal ein Grund, sich den anzuschauen. Und ansonsten muss man dieses Jahr dazu sagen, dass natürlich wegen Corona das Ganze verschoben worden ist. Sonst sind die Oscars immer Ende Februar, jetzt sind sie mal im April. Die Oscars haben ein Zoom-Verbot ausgesprochen. Die haben wahrscheinlich alle anderen Preisverleihen gesehen und haben gesagt, das ist ein Wahnsinn. Dadurch wird es jetzt irgendwie wahrscheinlich auch noch so Satelliten-Oscars in Paris und London geben. Aber recht viel mehr haben sie auch nicht verraten. Paradoxes Detail am Rande ist, dass Steven Soderbergh, der Regisseur von Contagion, bei den Produzenten der Show diesmal dabei ist.
Ich muss ja sagen, ich gehöre nicht zu den Fans des Red Carpet. Wenn der wegfällt, zum Beispiel entschlackt von dem Ganzen, freue ich mich.
Ja, nein, ich finde das drumherum, ich mag das schon und ich habe mich, weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich habe mich extrem gefreut, wie ich gelesen habe, dass es ein Zoom-Verbot gibt. Ich kann dieses Zoom und online und
das
virtuell. Echt, ich halte es nicht mehr aus. Ich meine, wenn man eine Show macht, dann soll man es von mir aus ohne Publikum machen, aber irgendwie live auf einer Bühne. Ich finde das schon ganz wichtig, weil du, Pia, gesagt hast, dass die Zuseherzahlen in den letzten Jahren immer weiter runtergegangen ist. Interessant ist ja, dass es vor 3 Jahren, glaube ich, war es mittlerweile zum ersten Mal, keinen Host geben hat und das Ganze komprimierte stattgefunden hat und plötzlich die Zuseherzahlen wieder ein bisschen raufgegangen sind. Und jetzt haben sie das beibehalten. Jetzt hat es letztes Jahr keinen Host gegeben und heuer wird es wieder keinen offiziellen Host geben. Ja, unter anderem erhofft man sich offenbar dadurch, dass es keinen Host gibt, dass da mehr Leute zuschalten, weil das alles schneller und zackiger geht. Ganz verstehe ich es nicht. Ich meine, ob es jetzt lang ist, die Show, oder sehr lang, finde ich auch schon keinen großen Unterschied.
Ne? Ich mag aber diesen Überraschungseffekt heuer. Deswegen werde ich auch zuschauen, weil man eben nicht weiß, wie das passieren wird und wie das ablaufen wird.
Ich glaube halt nur gerade in einem Jahr, wo man jetzt eh davon ausgehen kann, dass quasi niemand die nominierten Filme gesehen hat. Ich habe nur eine Umfrage gelesen, Variety hat so unter, glaube ich, 1500 Leuten, die sich selbst als filmaffin und Entertainment-Konsumenten und Konsumentinnen beschrieben haben, kannten nur 18% den Film Mank. Und wir reden hier von einem David Fincher-Film, von jetzt Minari, einer kleinen Produktion über eine koreanische Familie in den USA, ganz zu schweigen. Das heißt, da ist jetzt kein Black Panther dabei in diesem Jahr. Und insofern ist meine Theorie, es hätte vielleicht funktionieren können, einen super Comedian, mein Lieblingshost wäre ja Sacha Baron Cohen, der das Ganze ein bisschen, der die Leute ein bisschen abholt und der irgendwie auch in diesem komischen Pandemie so eine Klammer bietet. Aber wir werden sehen, was sie in diesem hostlosen Jahr wieder machen.
Ich finde, es ist total interessant, der Fakt, dass so wenig Leute, also, dass die meisten Filme nicht gesehen worden sind heuer, obwohl so viele Filme wie noch nie, die Oscar nominiert sind, per Streaming abrufbar sind. Also man könnte eigentlich easy alles noch online nachschauen bis zur Show, aber das zeigt irgendwie auch ein interessantes Bild von den Streaming-Services. Es ist zwar alles da und alles online, aber du hast halt so viele verschiedene Anbieter, jeder schaut was anderes und am Ende hat die wenigsten dasselbe gesehen, das Gleiche gesehen. Anders als im Kino, wo es dann irgendwie doch so die Gemeinschaft gibt, die gemeinsam einen Film anschaut und sich ein Hype bildet drumherum. Und das ist irgendwie jetzt im Streaming ja total weggefallen und deswegen hat niemand die Filme gesehen.
Ja, absolut. Es ist auch eine ganz besondere Filmauswahl, muss man sagen. Also die Läuterung, die Hollywood immer versprochen hat in Sachen Diversity und Repräsentation, die zeichnet sich da wirklich sehr deutlich ab. Gleichzeitig sind das Filme, wie du sagst, Jan, die bräuchten diesen Kino-Hype. Ich habe überlegt, bei manchen Filmen, in welchen Kinos in Wien zum Beispiel würden die laufen, würden da Schlangen anstehen in einem normalen Jahr. Diese Filme sind teilweise auch sozusagen im Vorfeld, ich gebe es auch ehrlich zu, was mich betrifft, im Vorfeld ein bisschen abschreckend manche. Abschreckend im Sinn von, es ist kein gefälliges Arthouse-Kino, es ist auch nicht das, ja, so ein Film wie Parasite, der dann schon diesen Hype eben generiert hat. Es sind Filme wie The Father, auf den kommen wir dann eh noch zu sprechen, wo ich mich wirklich gewunden hätte, freiwillig den anzuschauen und bin sehr froh jetzt, dass mich der Beruf sozusagen gezwungen hat. Aber diese Filme brauchen so eine Stimmung herum und eine Mundpropaganda, das fehlt alles. Und ich glaube, die Algorithmen sind da nicht sehr positiv gestimmt manchen Filmen gegenüber.
Ja, ich finde auch interessant, zum Beispiel Trial of the Chicago 7 ist ein so ein Titel, der jetzt bei den Nominierungen auch oft vorkommt und meiner Meinung nach auch so ein Blockbuster des letzten Jahres war, auch wenn er großteils in einem Gerichtssaal spielt. Aber der ist bei uns sogar im Kino angelaufen, war aber nur in einem kleinen Indie-Kino in Wien. Wenn der mit einer großen Propagandamaschinerie das Land überrollt hätte, in allen Cineplexen gelaufen wäre, hätte er komplett andere Wirkung gehabt, als wie das jetzt der Fall war.
Auf jeden Fall ist das einer der zugänglichsten, vielleicht auch konservativsten Filme unter den Nominierten in der Kategorie Best Picture. Da fallen andere Filme schon, finde ich, sehr auf. Ich finde, es sind sehr poppige Filme auch dabei. Promising Young Woman zum Beispiel ist ein Film, der vor ein paar Jahren hätte man sich gar nicht vorstellen können, dass sowas dabei ist. Da muss man auch gleich darauf zu sprechen kommen, dass dieses Jahr, es ist so verrückt, gleich zwei Frauen in der Regiekategorie nominiert sind. Rekord, ist noch nie vorgekommen. Es hat überhaupt erst einmal eine Frau, nämlich Catherine Bigelow, für The Hurt Locker einen Oscar bekommen. Die erste Frau, die in der Kategorie Beste Regie ausgezeichnet worden ist. Das heißt, da merkt man schon, dass die Oscars ja jetzt spätestens seit dem Oscar so weit, Hashtag-Skandal 2015, glaube ich, viel mehr Mitglieder eingeladen haben, auch viel mehr Junge, viel mehr People of Color und schon langsam zeichnet sich das, glaube ich, ab in der Breite der Nominierungen. Wenn man früher an einen typischen Oscar-Film gedacht hat und bei mir ist es immer noch so, dann denke ich an Out of Africa, der englische Patient, The King's Speech, obwohl es Abweichungen gibt natürlich, aber die Oscars mögen generell eigentlich kein Genre-Kino, sondern getragenes Historienkino, wahre Geschichten, Showbusiness-Geschichten. Und das ist dieses Jahr sehr anders. Und was auch noch auffällt, finde ich, ist die Schauspielnominierung für Maria Baklova im Borat-Anschlussfilm, weil die Komödie ist auch was, was die Oscars selten interessiert. Da muss man immer zurückreisen, fast bis zu Ein Fisch namens Wanda, wo Kevin Klein einen Oscar bekommen hat, völlig zu Recht. Und was auch noch auffällt, sind natürlich 9 der Schauspielnominierungen gehen an People of Color. Das heißt, da ist in Sachen Diversität wirklich was passiert.
Nur in Sachen Animation ist nicht viel passiert, weil Soul, der ja auf jeden Fall den Oscar bekommen wird in der Kategorie Animation, bleibt in dieser Kategorie. Der hätte es aber verdient, finde ich, ja eigentlich unter den unter Anführungszeichen normalen Filmen nominiert zu sein.
Ja, das finde ich auch. Ich finde, das könnte man total auflockern. Und was ich mir immer wünschen würde, das wäre, glaube ich, auch ganz gut, ist ein Preis für den Erstlingsfilm, dass man eine Kategorie macht für bester erster Langfilm oder so. Das wird das vielleicht auch ein bisschen mehr öfter mal junge Leute abholen vielleicht.
Ja. Und eine Gedenkkategorie, oder? Haben wir schon besprochen.
Ja, wir haben schon geredet. Was ja noch außergewöhnlich ist dieses Jahr, ist, dass Chadwick Boseman nominiert ist posthum als bester Hauptdarsteller. Das gab es so auch noch nie und die Chancen…
Heath Ledger.
Ah.
Und der hat ihn auch bekommen.
Der hat ihn auch bekommen.
Ja.
Okay, falsch recherchiert. Chadwick Boseman jedenfalls für eine aber wesentlich unauffälligere Rolle. Also ich muss sagen, der Film, für den er nominiert ist und auch Viola Davis als beste Hauptdarstellerin nominiert ist, der Film wäre komplett spurlos an mir vorbeigegangen, hätte es nicht diese Darstellernominierungen gegeben. Ich müsste jetzt auch gleich nachschauen, wie der Film heißt. Ma Rainey's Black Bottom, ein Netflix-Film, von dem ich absolut nichts gehört habe.
Mein Algorithmus hat mir den natürlich vorgeschlagen, aber ich glaube, weil ich öfter Filme mit weiblicher Hauptrolle schaue, deswegen wurde mir der angespült. Ich finde anhand von Chadwick Boseman Nominierung, ich gebe dir ein bisschen recht, dass da, glaube ich, sein Tod sehr viel mit dieser Nominierung zu tun hatte. Der Film ist total okay, aber auch ein sehr standardmäßiger Film, finde ich. Ich finde auch Viola Davis in anderen Filmen viel besser. Es geht um Bluesmusiker in den 20er Jahren. Ist auch so ein bisschen ein überkostümierter und Production-Design-Film. Der wirkt die ganze Zeit unglaublich kostümiert, wie ein Faschingsfilm ist das, nenne ich das immer. Und ich finde aber ganz interessant, weil ich habe ja auch The Father mit Anthony Hopkins schon gesehen, der ist auch nominiert als Best Actor. Und das heißt, wir haben hier, die beiden gelten so als die Favoriten. Und das ist ganz lustig, weil da kann man natürlich sagen, wir haben hier den alten weißen Mann, Anthony Hopkins. Lange galten die Oscars auch als eine Veranstaltung der alten weißen Männer. Und er tritt quasi an gegen den jungen schwarzen Mann, der steht für dieses neue, diverse Kino. Und es ist spannend, wer gewinnen wird. Ich glaube halt tatsächlich, dadurch, dass er gestorben ist, wird Chadwick Boseman den Oscar bekommen. Und das ist eh total in Ordnung, weil ein Oscar steht ja meistens nicht nur für den Film, für den man kriegt, sondern ein bisschen für alles, was man gemacht hat, finde ich. Und der Oscar ist dann auch immer eine gute Art, um quasi für immer irgendwie in Hollywood verankert zu sein und nicht vergessen zu werden. Und glaube ich, ist das so ein symbolischer Gewinn auch für Chadwick Boseman.
Ich finde ihn ja als popkulturelle Ikone und als Ikone sozusagen, als Afroamerikanische ganz, ganz wichtig. Als Schauspieler war ich nie überzeugt davon, vielleicht auch, weil Black Panther einer meiner unlieberen Marvel-Filme ist und ich bin auch sehr froh, ich liebe Spike Lee und ich liebe unglaublich viele Filme von Spike Lee, das war eines meiner schönsten Interviews, aber der Five Bloods ist einer der schlechtesten Filme, finde ich, des Vorjahres und dass der nicht nominiert ist, gab mir ein bisschen Hoffnung. Ja, muss ich auch sagen.
Ich glaube, er hat eine Nominierung für Best Score, aber ich weiß, wie wir damals den Film besprochen haben, letzten Sommer, da waren die ersten hysterischen Kritiken, die von einem Oscar für Delroy Lindo gesprochen haben, der ja diesen fürchterlichen Ich breche die vierte Wand Monolog hat und ich bin auch sehr froh, dass man da irgendwie dann andere Schauspieler mit reingenommen hat.
Ich wollte nur sagen, der Five Bloods wird ja auch tatsächlich von sehr vielen Magazinen als einer der Snaps der Oscars 2021 angeführt. Also ja, nur noch zu Chadwick Boseman. Ja, ich finde es ein bisschen komisch, dass er jetzt für diesen Film dann seinen posthumen Oscar bekommt. Und ich hätte irgendwie ich finde, er hätte eine eigene Oscar-Kategorie verdient, wo dann auch Black Panther reingefallen wäre, wo auch seine, ich finde, super Rolle in der Five Bloods Erwähnung gefunden hat und auch für diesen Film.
Aber ja. Auch das ist so ein Ding der Oscars. Man kriegt den Oscar immer für den falschen Film.
Ja.
Also das ist, selbst wenn David Fincher dieses Jahr ausgezeichnet wird, was er eh nicht wird, glaube ich, wäre es für den falschen Film, weil Mank ist natürlich ein Film von David Fincher, aber steht überhaupt nicht dafür, wofür David Fincher steht. Ich finde auch Gary Oldman, der ist ja für Darkest Hour ausgezeichnet worden, das war auch der falsche Oldman-Film. Manchmal gibt es dann diesen Punkt, wo man das Gefühl hat, jetzt haben wir dem so lange keinen Oscar gegeben, jetzt ist es an der Zeit. Schlimmstes Beispiel dieses Jahr wäre Glenn Close für als Oma in Hillbilly Elegy, ein katastrophaler Film, katastrophale Glenn Close und die hat wirklich tolle Filme gemacht und man kann zurückgehen und sagen, der einzige Film für den Hitchcock und eigentlich nicht mal er, weil der Film Rebecca ist nur als bester Film ausgezeichnet worden ist, das heißt Produzent David Selznick hat den Preis bekommen. Und das ist auch überhaupt kein typischer Hitchcock-Film. Das heißt, damit habe ich mich total abgefunden. Die Oscars kriegt man meistens für die falsche Rolle.
Absolut. Aber David Fincher wird ihn wahrscheinlich nicht für Mank kriegen. Das ist schon noch interessant. Mank hat die meisten Nominierungen, aber ich glaube, er wird als der große Verlierer rausgehen. Also meine Prediction ist, er bekommt keinen Oscar, vielleicht in einer technischen Kategorie, falls er da nominiert ist.
Dann fangen wir gleich mit Mank an, weil wir haben ja sehr viele Filme, die wir kurz anreißen wollen, nämlich die Kategorie bester Film. Ich würde sagen, bleiben wir gleich bei Mank, oder?
Ja, ihr schaut alle zu mir, das ist natürlich mein Film.
Wir schauen dich an, genau.
Ich habe mich auch als schwarz-weiß angezogen natürlich, als Verneigung vor Mank. Mir ist völlig klar, Mank ist der Film für die alten weißen Männer und ich mag ihn trotzdem oder vielleicht deswegen. Ich habe vorgestern mit Veronika Franz ein Interview gemacht und ich habe gesagt, ich befürchte, innerlich bin ich ein weißer alter Mann und sie hat gelacht und hat gesagt, ich auch. Mank ist quasi David Finchers persönlichster Film, beruht auf einer Geschichte oder einem Drehbuch von seinem Vater. Es ist wahrscheinlich eher das Gegenstück zu Benjamin Button, wo er, glaube ich, mit dem Tod seiner Mutter irgendwie sich beschäftigt hat. Und das ist, glaube ich, so der Film für seinen Vater quasi, hat wenig mit üblichen Fincher-Filmen zu tun. Es geht quasi weder um Verbrechen, noch um Mord, noch um, ist hier diese Kühle zu finden, sondern es geht um einen total nerdigen, ein nerdiges Detail der Filmgeschichte, nämlich wer hat eigentlich mehr Anteil an Citizen Kane, Herman Mankiewicz, der Drehbuchautor, der hier von Gary Oldman gespielt wird, oder Orson Welles, der hier ganz toll von Tom Burke gespielt wird. Und wir gehen mit dieser Figur Mankiewicz, die Mank genannt wird, durch den Film. Es ist ein wunderschöner Film in Schwarz-Weiß, der vom alten Hollywood erzählt, ohne so in dieses tranige Nostalgie, früher war alles besser Ding zu verfallen. Das einzige Film, den ich dreimal gesehen habe, es ist mein Lieblingsfilm aus dem letzten Jahr, aber mir ist total, ich kenne so viele Leute, die gesagt haben, du, ich habe es probiert und in Minute 10 bin ich eingeschlafen. So ist es, glaube ich, sehr vielen gegangen. Netflix hat doch noch nicht veröffentlicht, wie viele Leute sich den angeschaut haben. Deswegen gehe ich auch davon aus, das sind ich und, weiß ich nicht, unser Freund Dr. R. und drei andere.
Genau.
Ich glaube, der Jan hat recht. Ich nehme auch an, es wird, ich weiß nicht, zwei vielleicht Production Design oder Maske oder so Oscars geben, aber sicherlich keine großen Preise. Auch nicht für Gary Oldman, der hier toll ist, aber da gilt ja noch, der hat ja eh schon einen. Das heißt, den kann man hier auch mal auslassen.
Mir geht's mit Mank rückblickend ein bisschen wie dir, Pia, mit Malcolm und Marie, Schwarz-Weiß-Film, schöner Film. Der Film ist total verblasst, was mich echt in eine Krise gestürzt hat, weil ich ein so großer Fincher-Fan bin. Ich habe mir, glaube ich, 4 Mank-Podcasts angehört und ein Fincher-Interview und alles Mögliche, um mich innerlich zu überzeugen, aber es gelingt nicht. Also ich klammer ihn, geht mir bei anderen Regisseuren auch so, ich klammer ihn jetzt mal aus meiner Fincher-Filmografie, aber ich verstehe gleichzeitig auch den Zugang, den man haben kann zu dem Film.
Ja, für mich hat im letzten Jahr kein einziger Schwarz-Weiß-Netflix-Film funktioniert. Also weder Mank noch Malcolm and Marie.
Ja, aber ich glaube auch, das ist so wie 1917 im Vorjahr. Viele, viele Nominierungen, aber wird wenig bekommen.
Wahrscheinlich, ja, glaube ich.
The Father, wir haben ihn schon erwähnt. Ein Film, dem ich im Vorfeld sehr ausgewichen bin. Das liegt am Thema Demenz. Mir hat schon die Tragikomödie, die sarkastische Komödie I Care A Lot über demenzkranke Menschen, die dann so entmündigt werden, den Rest gegeben. Und The Father hätte ich mir, glaube ich, freiwillig nie angeschaut. Einerseits hätte ich sowas befürchtet wie Amour von Michael Haneke, mit dem ich jetzt auch nicht so wahnsinnig befreundet bin mit dem Film. Auf der anderen Seite aber noch viel schlimmer, sowas wie A Beautiful Mind, so einen klassischen Hollywood-Weepie, der früher auch den Oscar bekommen hätte. Der Film ist aber was ganz anderes, oder?
Ja, er ist unglaublich arg. Ich habe auch große Angst gehabt vor diesem Film, weil mein großes Angstthema bei Filmen, mein großer Angstgegner eigentlich sind die Krankheitsfilme. Es zahlt sich immer wieder Ausnahmen zu machen. Ich erwähne dann immer La Guerre déclarée von Valérie Donzelli, ganz toller Film. Und auch für The Father zahlt sich da über den Schatten zu springen. Auch wenn natürlich die Plotline zunächst mal schrecklich klingt, nämlich Anthony Hopkins spielt einen Mann, der auch Anthony heißt, der eine Demenzerkrankung hatte. Man weiß nicht genau gesagt was. Und das Interessante in diesem Film ist aber, dass dieser Film The Father beruht auf einem Theaterstück, versucht, uns so fühlen zu lassen, wie es Anthony in diesem Film geht. Das heißt, man kennt sich im Grunde nicht aus. Der Film spielt fast ausschließlich, der Film spielt nur in Innenräumen, in verschiedenen Wohnungen. Menschen tauchen auf und reden mit ihm und der Film führt dann immer so in die Irre. Man weiß dann nicht genau, war das jetzt wirklich seine Tochter? Warum sagt er zu der einen anderen Namen? Figuren namens Paul werden von verschiedenen Männern gespielt und so nach und nach kann man sich aber selbst irgendwie eine schlüssige Geschichte zusammenbauen. Und es ist aber sehr schön, wie der Film, finde ich, nur andeutet. Olivia Colman spielt die Tochter von Anthony. Imogen Poots hat eine kleine Rolle, die finde ich immer ganz toll. Olivia Williams ist dabei, die immer ganz, ganz großartig ist. Die ist aus Rushmore. Mark Gatiss, Sherlock-Erfinder und Rufus Sewell. Also eine unglaublich super Besetzung. Ein sehr tighter Film, finde ich. Ein sehr berührender Film, der jetzt aber nicht so total auf die Tränendrüse drückt, finde ich, aber das total gut vermittelt, was es bedeutet, wenn man sich an Dinge nicht mehr erinnern kann. Und ich finde es aber auch so gut, dass der Film so in der Gegenwart bleibt, in der er spielt, weil man weiß ja von demenzkranken Menschen, dass die dann ganz oft, bei dieser Generation kehrt dann oft der Zweite Weltkrieg zum Beispiel noch zurück. Das war, meine Mama hat lange in Pflegeheimen gearbeitet und ich meinte, das ist dann so arg, weil die Leute glauben dann wieder, die Flieger kommen oder man muss die Vorhänge zuziehen oder sie müssen die Hühner draußen noch reinholen, damit die nicht im Bombenhagel sterben. Und ich finde es total gut, dass dieser Film immer nur in diesen Wohnungen bleibt und diese Wohnung, die Anthony Hopkins quasi mal so vertraut war, wird ihm auch immer fremder. Und ich finde auch, es ist ein ganz, ganz großer Film, vor allem eigentlich wegen seiner Struktur und Hopkins Schauspiel.
Ja, Hopkins verlässt ein bisschen das Hopkins-Sein in dem Film, finde ich. Also der hat schon so eine Screen-Personality natürlich total. Aber diesmal, mir fehlen da eigentlich fast die Worte, um diese Performance zu beschreiben, nachdem ich doch einiges auch altersmäßig mit ganz alten Menschen zu tun hatte. Und meine Eltern hatten jetzt nie Demenz, aber aus dem Umfeld der Eltern, also ich kenne schon auch dieses Krankheitsbild und so, und Hopkins ist da unglaublich. Und gleichzeitig im aktuellen Ray-Magazin gibt es ein Interview mit ihm, wo er sagt, natürlich, das ist so Anthony Hopkins-mäßig, keine Vorbereitung, kein Method-Acting, er hat sich da jetzt irgendwie keine Krankheitsbilder angeschaut, er hat einfach nur gespielt.
Ist natürlich auch ein super Casting, weil wir kennen Anthony Hopkins seit Jahrzehnten, kennt man ihn auf der Leinwand. Lustigerweise finde ich selbst in Filmen, wo er jung war, wie Elephant Man von David Lynch, wirkt er nicht jung. Das ist jemand, der immer sehr irgendwie erwachsen wirkte und der ewig eigentlich Könige, Götter, Männer in Kontrolle gespielt hat. Und darum, glaube ich, rührt einen das auch so, weil er hier jemand ist, der die Kontrolle verliert. Und das ist natürlich genau das Gegenteil von Gottvater Odin oder auch Hannibal Lecter, die so ganz, oder König Lear, den er sehr oft gespielt hat.
Ein ganz anderer Film, vom alten weißen Mann zu jüngeren schwarzen Männern, Judas and the Black Messiah. Wir zwei haben ihn gesehen, Pia, oder? Jan, du nicht.
Ich habe den nicht gesehen, wie ich auch The Father nicht gesehen, aber ich muss nur kurz The Father sagen, ich habe es nicht geschafft, über meinen Schatten zu springen, weil der hat so überhaupt nicht zu mir gesprochen. Und es ist lustig, weil manchmal funktioniert ein Film am besten, wenn man wirklich nichts darüber weiß, aber manchmal braucht man so ein bisschen was schon an Informationen. Und du hast mir vorab jetzt gesagt, dass es dann doch in eher eine düstere, unerwartete Richtung geht. Und
das ist kein Weepy, das ist fast schon David Lynch-Film.
Ja, das motiviert mich jetzt doch, den Film anzuschauen, aber bis jetzt habe ich mir gedacht, ich zehre immer noch von Hanekes Amour, ich schaffe den Film nicht. Aber
also ich habe auch nur ganz kurz geweint bei The Father, insofern glaube ich, Jan, du schaffst das.
Okay, gut.
Judas and the Black Messiah.
Ja, wir hatten gestern offenbar eine telepathische Verbindung und haben beide fast zur gleichen Zeit, weil wir uns gestern meist auch haben, angefangen, den Film anzuschauen von Regisseur Chaka King. Ich glaube, es ist nicht sein Langfilmdebüt, aber er hat noch nicht sehr viele Filme gemacht. Kurz nach Black Panther ist schon die Meldung rausgegangen, dass Daniel Kaluuya, der in Black Panther ja auch eine kleine Rolle gespielt hat, einen Anführer der Black Leader, nämlich der Abteilung Chicago, die waren irgendwie auch gut aufgeteilt, nämlich Fred Hampton spielen wird. Dieser Fred Hampton wird übrigens auch in Trial of the Chicago 7 erwähnt. Das ist schon interessant, diese Filme greifen so ineinander. In Judas and the Black Messiah kommt nämlich auch die Episode vor, wie Bobby Seale, was in Trial of the Chicago 7 vorkommt, quasi vor Gericht gefesselt und geknebelt wird. Da lachen die weißen Männer beim FBI drüber. Das heißt, es gibt, ist mir auch noch nie untergekommen, dass es zwei Oscar-Filme gibt, die irgendwie so, die man so gut kombinieren auch könnte. Und Daniel Kaluuya spielt eben diesen Fred Hampton, der in Chicago die Black Panther anführt und der Reden schwingt. Und Lakeith Stanfield spielt einen Mann, der, um dem Knast zu entgehen, für das FBI undercover sich dem Black Panther anschließt. Ich habe vergessen, dass Lakeith Stanfield auch in Get Out war.
Genau, die sind das beide
ist,
aus Get
das
Out.
Das ist total spooky. Ja. Und sie sind beide wahnsinnig gut. Ich bin ein unglaublicher Daniel Kaluuya-Fan. Ich bin mir sicher, er wird dieses Jahr keinen Oscar bekommen, aber er wird irgendwann einen Oscar bekommen. Es ist auch da gab es dann wieder Beschwerden, dass ein Brite jetzt diesen amerikanischen, ikonischen Fred Hampton spielt. Ich wünschte echt, diese öden Diskussionen, also vor allem in dem Fall, würden aufhören. Ich verstehe schon, dass Weiße keine Asiaten spielen sollen. Aber manchmal wird es einfach auch ein bisschen deppert, diese Diskussionen. Ich finde es ganz, ganz großartig, auch seine Sprache. Und er hat einen völlig anderen Körper wie in Get Out, ist mir vorgekommen. Also ich weiß nicht genau, was er gemacht hat.
Zugenommen.
Ist es, oh, the magic of zunehmen. Ich nenne es Method Acting. Und es gibt ein lustiges, ein Internetphänomen, wo jemand beobachtet hat, dass Daniel Kaluuya immer ganz besonders gut ist, wenn er den Kopf so leicht neigt. Also wenn jemand googelt, Daniel Kaluuya Head Tilt, ist ein kleines Internetphänomen. Und er kann, ich habe es jetzt auch in diesem Film ganz oft gesehen, aber er ist ein Wahnsinn. Aber ebenso ist Lakeith Stanfield unglaublich toll als Mann, der quasi hier völlig zwischen den Stühlen ist und der auch was unglaublich dramatisch und fürchterlich es dann tut. Ich werde es jetzt nicht spoilen, aber ein großer, großer Film mit einem super Soundtrack, der irgendwie 60s Sound mit Songs von Jay-Z und aber den Rest habe ich jetzt vergessen, auch mischt. Und ich habe mir gestern nur die ganze Zeit gedacht, wie schön wäre es gewesen, den im Kino zu sehen.
Absolut. Und die sind beide wirklich unglaublich. Und apropos Kino, der Film hat auch eine ganz tolle visuelle Sprache. Das ist ja das, was bei so Filmen über so historische Themen manchmal nicht passiert. Da geht es dann so um die Geschichte, so um den Wahrheitsaspekt, dass der filmische, cineastische Aspekt ein bisschen wegfällt. Bei diesem Film gar nicht. Er hat eine ganz tolle Kamera, ganz tollen Soundtrack. Also es ist auch ein sehr sinnlicher Film, obwohl er natürlich unglaublich militant ist. Ich glaube, früher hätte sowas in Hollywood nicht entstehen können. Der Film schlägt sich deutlich auf die Seite der Black Panther und zeichnet auch zu Recht, muss man sagen, den FBI-Chef J. Edgar Hoover, leider ein bisschen einen Schwachpunkt, Martin Sheen in einer schlechten Maske, zeichnet den ja so als quasi Faschisten im staatlichen Auftrag.
Ich bin auch ein großer Fan von beiden Schauspielern. Also ich habe auch den Film ja nicht gesehen, aber schon wie ich einen Trailer gesehen habe, ich kurz überlegen müssen bei Lakeith Stanfield. Dann ist mir natürlich eingefallen, Get Out, die eine Szene, wo er dann ja Get Out schreit, die hat sich so in mein Gedächtnis einbetoniert. Das ist wirklich eine unheimliche Szene. Ich freue mich sehr auf den Film, den werde ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Bis jetzt habe ich es nicht geschafft. Was mich ein bisschen wundert, da könnt ihr mich jetzt vielleicht aufklären, als die, die den Film gesehen haben, beide sind für Best Supporting Actor nominiert. Beide sind eigentlich Hauptdarsteller, oder?
Ja, das gibt es ja immer wieder mal. Oft beschließt dann die Leute, die für die Kampagnen zuständig sind. Grundsätzlich gilt ja immer, wenn zwei aus dem gleichen Film in der gleichen Kategorie sind, gewinnt niemand, weil sich die irgendwie so ausschließen, wie so eine mathematische Regel. Deswegen gab es ja wie bei Brokeback Mountain dann so ein kurioses Ding, dass, glaube ich, Heath Ledger in der Best Actor in a Leading Role und Jack Gyllenhaal in Supporting Role und die beiden, ich meine, Brokeback Mountain, da geht es um die Liebe zwischen den beiden, die sind gleich wichtig. Warum die beiden in Supporting gelandet sind, ergibt aber tatsächlich überhaupt keinen Sinn, weil sie beide Hauptdarsteller sind. Vielleicht hat man sich gedacht, die Hauptdarstellerkategorie ist schon so dicht, wir machen eine Campaign für Best Supporting, aber es ist natürlich total unterverkauft und ich gehe auch davon aus, dass beide leer ausgehen werden, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube auch, dass das daran gelegen ist und deswegen bin ich noch einmal mehr für den, es hätte die Kategorie Chadwick Boseman geben müssen, dann hätte es dieses Problem.
Aber wer gewinnt nächstes Jahr die Kategorie Chadwick Boseman? Das wird schwierig.
Ja, von einem sehr tollen militanten Film zu einem, glaube ich, auch ziemlich tollen, zärtlichen oder ganz anderen Film. Minari, den hast nur du gesehen, Pia.
Oh ja, der ist toll. Minari habe ich noch nachgeholt. Auf den hatte ich auch so ein bisschen wenig Lust, weil ich mir gedacht habe, Moment, ist das nicht so ein Weltkino, weltenversöhnender Film, den ich schon 400 Mal gesehen habe. Und dann habe ich mir gedacht, na, man muss sich dann immer wirklich alles anschauen. Und der Film von Lee Isaac Chung ist total großartig. Man ist von Sekunde 1 völlig verzaubert, auch von dieser Kamera. Ich habe ein paar Mal an Boyhood oder sogar an Tree of Life denken müssen, weil die Natur und die Bäume und die Schatten und die Wälder so wunderschön eingefangen sind. Es geht um eine Familie, die Eltern sind schon länger her, das sieht man nicht, das wird nur erzählt, aus Korea nach Kalifornien gekommen. Die Kinder sind in den USA aufgewachsen und jetzt geht es auch von Kalifornien nach Arkansas, wo der Vater eine Farm aufbauen möchte und der dann wie ein Besessener anfängt, Gemüse anzupflanzen. Und zur Unterstützung, weil sie die Kinder ja auch haben, holen sie dann die Großmutter aus Korea herüber. Und da habe ich mir gedacht, boah, wenn es jetzt ein französischer Film wäre, dann würde es jetzt so ausgehen, dass die koreanische Oma quasi in Arkansas jetzt erst so angefeindet wird und dann sind alle totale Fans von ihr und lernen koreanisch kochen und singen und tanzen. Und das ist aber nicht, sondern es ist eine total schöne Geschichte, eigentlich über eine Familie und dann schon um quasi dieses Fremdsein in Amerika und wie die Familie quasi beides annimmt, also wie sie ihre koreanischen Wurzeln natürlich hat und wie sie aber Mountain Dew trinken. Und das sieht man auch so schön. Sie haben dann so ein Mobile Home, wo sie wohnen. Und wie sich diese Dinge vermischen, ist ganz toll. Es ist auch, finde ich, eine sehr schöne Inszenierung von Kindheit. Das können ja auch nicht alle Regisseure. Das wirkt dann oft irgendwie so super süß oder einfach falsch. Hier gibt es einen ganz tollen Kinderdarsteller, der dieses Kind möchte man die ganze Zeit nur in beide Wangen kneifen. Unglaublich entzückend. Und es ist ein ganz, ganz großartiger, rührender und visuell auch unglaublich toller Film.
Ja, da können wir jetzt wenig dazu sagen. Ich möchte mir den unbedingt anschauen mit einem koreanischen Freund gemeinsam. Ich werde mir den anschauen, aber ich muss sagen, genau wie bei anderen Filmen, dass wir diese Vorurteile ansprechen, ist nicht so schlecht, weil da geht es grundsätzlich so um Erwartungshaltung an Filmen gegenüber. Und auch ich dachte mir, das ist eigentlich dieser typische, gehobene Arthouse-Film, der gute Laune verbreitet. Und während ich mich um Parasite gerissen habe, habe ich um den eher einen Bogen gemacht, aber das klingt sehr, sehr toll und auch der Trailer geht in diese Richtung, wenn wir den unbedingt anschauen.
Ja, und ich glaube auch, dass Yoo Jung-Yoon, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, die hat jetzt schon den BAFTA und den SAG Award bekommen und die gilt auch ein bisschen so als Favoritin in der Kategorie Best Supporting Actress. Die spielt eben diese Großmutter, die wirklich eine total eigene Figur ist, die dann, die Kinder lehnen sie so ab, weil sie keine typische Oma ist, sie kann nicht kochen und nicht backen und nähern sich dann aber eben dieser bisschen merkwürdigen, aber sehr tollen Frau auch irgendwie an. Super Film.
Vielleicht jetzt zu einem militanten Film zurück, The Trial of the Chicago 7. Ja. Wir haben einen eigenen Podcast über ihn gehabt.
Ja, zu Menk auch übrigens, das haben wir vorher vergessen zu erwähnen.
Auch, ja, und über einige andere Filme wird es vielleicht welche geben, wenn die Filme in irgendeiner Form starten, deutlicher sichtbar werden.
Ja, The Trial of the Chicago 7. Ich mochte den damals sehr. Er ist jetzt ein bisschen verblasst. Er ist, wie ich eh vorher schon gesagt habe, jetzt schon ein bisschen der konventionellste unter den Filmen, muss man sagen. Auch was du vorher erwähnt hast, dass eben Judas and the Black Messiah visuell so toll ist, das kann eben Aaron Sorkin nicht. Aaron Sorkin kann tolle Drehbücher schreiben. Und es wäre total interessant zu wissen, wie hätte dieser Film ausgeschaut, wenn David Fincher hier Regie übernommen hätte. Den ist, glaube ich, ein zu fades Skript, dass er das gemacht hätte. Ob der da mehr hätte rausholen können, weil ausschauen tut Trial of the Chicago 7 relativ unspektakulär, spielt auch sehr viel in einem Gerichtssaal. Es geht um einen Gerichtsprozess im Jahr 70er Jahre, glaube ich, gegen 7 Männer, die angeklagt werden, eigentlich zur Verschwörung, glaube ich, sogar zur Gewaltanstiftung. Die haben damals eigentlich nur demonstriert gegen die Nominierung von Richard Nixon. Und Sacha Baron Cohen spielt Abby Hoffman, einen berühmten politischen Prankster, was natürlich auch ganz schön ist, weil ja auch Sacha Baron Cohen ein Political Prankster ist. Ich fand ihn auch hier wahnsinnig toll. Ich fand es interessant, dass da hat man kurz überlegt, ob man nicht irgendwie für alle Schauspieler eine Supporting Campaign aufzieht. Es ist aber jetzt nur Sacha Baron Cohen nominiert worden, weil da sind ja wirklich alle unglaublich toll in diesem Film. Es ist ein Film, mit dem die Gerechtigkeit siegt, das mögen die Oscars. Es ist eine wahre Geschichte. Er ist aber im Endeffekt, glaube ich, im Vergleich zu den anderen Filmen jetzt ein bisschen konventionell. Ich glaube auch nicht, dass sich der Drehbuch-Oscar für Aaron Sorkin ausgehen wird. Ich glaube, Trial of the Chicago 7 geht leer aus, ehrlich gesagt.
Glaube ich auch. Es ist ein Film, der ja in diesen Streaming-Kanälen sehr gut funktioniert, finde ich. Also es ist zwar ein Film, der fürs Kino gedreht wurde und ganz kurz auch dort zu sehen war, aber eigentlich wirkt er für mich wie eine Netflix-Produktion. Das ist dann oft eine eigene Bilddramaturgie und überhaupt Story-Dramaturgie, vielleicht ein bisschen mehr auch an Serien und am so Serienerzählen interessiert. Ich finde zum Beispiel eben Judas and the Black Messiah, wie gesagt, ist der viel cineastischere, künstlerischere Kinofilm. Ohne jetzt die beiden direkt vergleichen zu wollen, aber es geht natürlich auch um brisante Themen und Afroamerikaner.
Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, ich habe ihn als Einziger auch im Kino gesehen.
Du hast ihn auch im Kino gesehen.
Okay, im selben Kino.
Ich war bei der Presseverführung, so meine letzte Presseverführung im Oktober 2019.
Auf einer großen Leinwand, oder weil ich habe ihn ja auf der kleinsten Kinoleinwand Wiens gesehen.
Eine große Leinwand,
okay, ja. Ja, okay. Ja, ich finde schon, also ich stimme dir total zu, Pia, ist der konventionellste, deswegen eigentlich so ein Oscar-Kandidat, aber auf der anderen Seite glaube ich auch wirklich, versucht er dann irgendwie zu viel Dinge zu bedienen und wird am Schluss leer aussteigen. Auf der anderen Seite finde ich aber schon, dass das so ein Kinofilm ist. Mir hat der im Kino sehr viel Spaß gemacht und ich finde, der Film hat auch alles für einen Kinofilm. Der hat das Ensemble, der hat das Drama und in den Rückblenden, es geht ja, ich habe jetzt auch nochmal nachschauen müssen wegen den Jahreszahlen, es dreht sich hier in Rückblenden alles um diese Großdemonstration im Jahr 1968 in Chicago und das sieht man auch in Rückblenden, also kurz verlassen wir den Gerichtssaal zu dieser Großdemonstration, zu dieser dann voranschreitenden Eskalation und ich finde das schon alles sehr pompös inszeniert und ich finde, ja, das hätte ein großer Kinofilm des Sommers sein können und war es aber nicht, finde ich ein bisschen schade. Aber ja, ich glaube, viel wird er auch nicht gewinnen, weil ich wüsste nicht, in welche Kategorie. Vielleicht nach Drehbuch.
Ja, ich glaube, das wird jemand anderer kriegen.
Ja, ein Film, der schon für Aufruhr gesorgt hat. Bei uns leider der Start natürlich flach gefallen und wir hoffen, es gibt eine angemessene Möglichkeit, ihn irgendwann demnächst zu sehen. Promising Young Woman. Jan, du hast dir den gestern Nacht noch angeschaut, glaube ich. Bei mir ist schon ein Weilchen her.
Ja, ich bin diese Woche nur noch einen Film, habe ich mir aussuchen können, den ich noch schaffe, diese Folge anzuschauen. Und ich habe mich für Promising Young Woman entschieden. Und ja, ich habe ihn gestern angeschaut und den habe ich noch sehr präsent. Und der ist auch noch ein bisschen wie ein Faustschlag in die Magengrube, muss ich sagen. Also ich habe vorher schon gesagt, es gibt so Filme, da weiß man am besten gar nichts darüber am Anfang. Und ich habe wirklich gar nichts über den Film gewusst. Mir ist halt nur das Bild, die Carey Mulligan, ich liebe diese Schauspielerin sehr, in einem sehr farbenfrohen Teaser-Bild. Mehr habe ich nicht gewusst von dem Film, habe den Trailer nicht gesehen, habe den Inhalt nicht gekannt, habe den Titel Promising Young Woman interessant gefunden, aber auch nicht gewusst, was das eigentlich, also was mir der Film damit sagt, noch relativ wenig. Und ja, ich habe mir den gestern angeschaut und der war von der ersten Minute an sehr weird, sehr unangenehm, ist dann in eine andere Richtung gegangen und am Ende wieder Boom. Also ich habe nachher mal tief schlucken müssen.
Der Film ist eine Mogelpackung, ja. Was ich ja sehr, sehr gern mag, muss ich sagen, Mogelpackungen. Er ist sehr poppig an der Oberfläche und auch im Trailer und in den Posters und Plakaten und überall. Aber er ist eigentlich, geht er sehr unter die Haut.
Ja, kurz zum Inhalt oder eigentlich kurz zur Regisseurin und Drehbuchautorin. Das ist nämlich Emerald Fennell, eine Frau, die man eher als Schauspielerin kennt, vielleicht aus A Call the Midwife oder The Crown. Sie spielt Camilla Parker Bowles. Ich möchte kurz einen Abstecher machen. Es sind drei Frauen aus The Crown bei den Oscars dabei, nämlich Vanessa Kirby ist noch nominiert für Pieces of a Woman und Emerald Fennell eben für Promising Young Woman, die das Drehbuch auch geschrieben hat und die meinte, die Idee kam mir eigentlich dazu, wie sie sich vorgestellt hat. Eine betrunkene Frau liegt auf einem Bett und ein Mann zieht ihr die Unterhose aus und sie sagt, what are you doing, mit dieser betrunkenen, angedüselten Stimme. Und dann sagt sie es nochmal mit einer nüchternen Stimme und aus der Diskrepanz, was diese Situation, je nachdem wie sie sagt, bedeutet. Daher kommt die Idee zu Promising Young Woman und es geht um Cassie, eine junge Frau, die mit 30 noch bei ihren Eltern lebt. Und die wir kennenlernen in einer unglaublich tollen ersten Szene, wo man zuerst, das ist sehr super, Männer mit kleinen Businessbäuchen unglaublich schlecht tanzen sieht. Das war unglaublich toll. Das heißt, wir sind in so einer bisschen After-Work-Drink-Bar. Cassie ist auch so eher businessmäßig angezogen und hängt auf einem Möbel in diesem Lokal, in diesem kleinen Club ab. Und da gibt es so drei Typen, stehen in der Bar und machen sich ein bisschen lustig über sie oder sagen, haha, die ist ja total daneben und wir nehmen sie mit nach Hause. Und einer von ihnen ist Adam Brody aus The OC, also immer der ewige Nice Guy. Und der sagt dann, jetzt seid's nicht so deppert und geht so rüber und fragt, ob ihr helfen kann. Und sie findet ihr Handy nicht und er bittet an, sie nach Hause zu bringen. Und kurz denken wir uns, es gibt's ja doch, die netten Kerle. Aber er sagt dann, du, zufällig wohne ich da irgendwie auch ums Eck, magst nicht mit zu mir raufkommen. Und er nutzt quasi ihre Betrunkenheit aus und muss aber dann feststellen, die ist überhaupt nicht betrunken, sondern sie tut nur so. Dann kommt, die nächste Szene ist ganz toll, Carey Mulligan, quasi der sogenannte Walk of Shame am nächsten Tag und sie isst etwas und Ketchup rinnt ihr so die Hand runter, man weiß ja nicht, oh Gott, dieses Blut hat sie ihn umgebracht. Mhm. Das ist ganz großartig, dann wird sie natürlich von Bauarbeiter pfeifen mir nach und sie steht aber einfach nur da und starrt die so lange an, bis die unglaubliche Angst haben eigentlich und sagen, please go away oder so. Ja, so wird sie eingeführt. Der Film ist dann sehr gut darin, dass er nach und nach uns erst erzählt, was mit Cassie passiert ist und das Orge ist, dass diese Dinge so häufig passieren, dass dieser Film niemals das Wort Vergewaltigung oder Ähnliches in den Mund nehmen muss, sondern wir kriegen so nach und nach mit, dass Cassies beste Freundin Nina wohl am College auf einer Party von mehreren Männern vergewaltigt worden ist und sich danach das Leben genommen hat. Und Cassie hat das Ganze auch sehr aus der Bahn geworfen. Sie hat ihr Studium der Medizin nämlich noch dazu hingeschmissen. Das ist ja nochmal sowas, wo man sagt, die Mediziner, na, das sind ja die Menschen, die irgendwie uns helfen sollen und die anständig sein sollen, die vielleicht auch Minister werden von einem Tag auf den anderen. Und hier sind es quasi genau die gleichen College-Frat-Boys, wie wir sie aus den Filmen kennen. Und Cassie hat quasi so eine kleine Racheaktion laufen, wobei die eben, finde ich, auch von Trailer und der Kampagne völlig falsch verkauft wird, weil ich eben gedacht, das wird jetzt so ein unglaublich fader Film, wo sie einfach rausgeht und, keine Ahnung, einen Mann nach dem anderen umbringt.
Genau, früher, das wollte ich sagen, wäre das so ein klassisch von einem Mann inszenierter Rape-and-Revenge-Thriller geworden. Diese Falle umgeht er total und ich finde, er umgeht auch die Falle eines Message-Films, weil das ist das andere, das habe ich schon in negativen Statements und Kritiken, meistens von Männern, muss ich sagen, auf Facebook gelesen, dass ich gesagt habe, das ist, er denkt sich auf die MeToo Ära an und das ist so ein klassischer Film zur Stunde, der morgen schon vergessen sein wird. Das finde ich beides gar nicht. Ich finde, der funktioniert als Film für sich und bringt diese Botschaft auf eine Weise rüber, die jetzt gar nicht so mit Holzhammer Message zu tun hat.
Na, der ist ganz toll. Und er hat vor allem, er macht ja diese ganze, wir werden dann, glaube ich, diesem Film mal einen ganzen Podcast widmen. Da kann man viel drüber reden. Es gibt so einen finalen Twist, den werden wir jetzt nicht verraten. Aber bevor das alles passiert, hat der Film für einen kleinen Moment, ist er die beste Rom-Com, die man seit 10 Jahren gesehen hat, weil Bo Burnham, den wir schon anlässlich von Eighth Grade so gefeiert haben, und ich habe mir sein Programm auf Netflix, This is a Joke, unglaublich oft angeschaut und ich finde, dieser Mann ist ein Genie und er spielt hier den Nice Guy quasi. Der hat mit Cassie studiert, lernt sie wieder kennen und die beiden werden so ganz langsam ein Paar und es gibt eine unglaublich schöne Szene, wo sie zu dem schlechten Lied von Paris Hilton, das man dann plötzlich auch total toll findet, in einem Drugstore tanzen und das ist, dann gibt es noch ein Essen bei ihren Eltern und das ist alles mit so viel Humor inszeniert und so viel Wärme, dass natürlich alles, was danach passieren wird, einem noch härter trifft und hier Bo Burnham zu casten ist unglaublich genial, genauso wie das Casting von Adam Brody und von Max Greenfeld Schmidt aus The New Girl, der später noch als überduper toxic Frat Boy auftauchen wird, das heißt, die hat all diese Nice Guys aus Serien, sind in diesem Film wirklich die größten Arschlöcher und Schlimmeres. Und das macht natürlich den Film, abgesehen von Carey Mulligan, die, da stimme ich dem Jan zu, immer großartig ist. Und Jan, setz dich bitte hin, weil sie dreht als nächstes einen Sci-Fi-Netflix-Film mit Adam Sandler.
Ich habe schon gelesen und oje, ich bin natürlich oje, aus den Latschen gekippt.
Da sind wir gegensätzlich. Oje, sag ich.
Nein, das wird das
Netflix
wird
und Adam Sandler Komödie. Auf jeden Fall, wir wünschen dir, glaube ich, alle drei den Oscar, oder?
Unbedingt.
Ja, das wäre auf jeden Fall interessant. Also ich glaube, es wird ein bisschen schwierig, weil es ist so eine kontroverse, arge Rolle irgendwie. Aber ich würde Hollywood auf die Schultern klopfen, wenn sie dafür den Oscar bekommen wird. Ich muss nur kurz noch sagen, weil du einerseits jetzt von Soundtrack geredet hast und andererseits von toxischen Männern. Der Soundtrack generell ist ganz super und es in einer Szene später, es wird dann schon sehr dramatisch, habe ich rausgehört, glaube ich, sehr abstrahiert Britney Spears Toxic.
Es gibt ein Geigen-Cover-Version von Toxic.
Und es ist so gut und man sieht sie nur gehen und diese Musik dazu. Und ja, der Film ist eben auch extrem unangenehm, aber eben auch extrem poppig, das merkt man im Soundtrack, das merkt man auch im Cast. Ich habe so eine Freude mit dem Cast gehabt, wie der besetzt ist. Also es tauchen so viele lustige Serienschauspieler und Schauspielerinnen vor. Irgendwie der halbe Glow-Cast ist da drinnen, Alison Brie haben wir drinnen, die ich auch ganz großartig finde. Adam Brody hast du schon angesprochen. Es ist echt eine Mogelpackung, ja.
Er wird aber nicht gewinnen. Ich glaube, das kann man ziemlich sicher sagen, als bester Film. Ein Film, der auch nicht gewinnen wird, leider, oder in der zur Konkurrenz untergeht, den ich fantastisch fand, ist der Sound of Metal. Da freut mich alleine schon die Nominierung, weil es ist so eigentlich ein kleiner Indie-Film, wo man sich denkt, aha, Oscar, bester Film. Den habt ihr beide, glaube ich, nicht gesehen, oder?
Nein, das ist meine große Lücke dieses Jahr.
Sound of Metal ist ganz toll. Riz Ahmed, der immer gut ist, spielt den Drummer einer Metal-Band, eines Metal-Duos. Mit seiner Freundin gemeinsam hat er so ein Noise-Rock-Hardcore-Duo. Und gleich am Anfang in der ersten Szene, die perfekt inszeniert ist, also diese Konzertstimmung, das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, diese Konzertekstase, verliert er beim Konzert weitgehend sein Gehör. Und es geht in dem Film eigentlich wirklich um dieses Thema. Also ein Metal-Drummer hat einen Tinnitus und dann einen Gehörverlust. Was der Film so speziell macht, erstens einerseits ist das ganze Setting ist unglaublich realistisch. Also ich bilde mir ein, dieses Setting ein bisschen zu kennen persönlich und das trifft genau auf den Punkt bis zum letzten T-Shirt. Das ist nicht so, dass Hollywood sich entschlossen hat, einen Film in dem Milieu spielen zu lassen und dann tun wir so als ob. Also das ist 1:1 authentisch und ja, das Sounddesign. Dieser Film sollte in der Kategorie Bestes Sounddesign gewinnen. So wie uns der Vater sozusagen den Blick eines Demenzkranken ermöglicht. Wir haben hier den Blick ja auf die Umwelt von jemandem, der sein Gehör verloren hat. Mhm. Und wenn der wirklich in einer Szene nichts hört, hören wir auch nichts, nur sein dumpfes Wabern. Dann kommt wieder der Ton zurück, dann ist der Ton wieder weg. Das kann man jetzt gar nicht so schildern. Das ist einfach unglaublich geschickt gelöst. Der Untertitel gibt es natürlich an entscheidenden Stellen. Und ich finde, ein sehr, sehr intensiver Film. Es ist Körperkino im wahrsten Sinn des Wortes. Ich verstehe auch, wenn man dem ein bisschen ausweicht, ebenso wie der Vater, weil es auch ein Film über eine Krankheit ist.
Und sag, weißt du, wer die Musik gemacht hat?
Das weiß ich jetzt leider okay. Gar nicht. Ne?
Dann kannst du schneiden.
Ja. Ich finde es total cool, dass der nominiert ist, weil es ist in meiner Wahrnehmung auch so ein Nischenfilm eher. Aber er ist wahrscheinlich auch ein Kandidat, der dann eher, wie du sagst, Sounddesign in den technischen Kategorien den ein oder anderen Oscar kriegt. Hauptkategorie eher wahrscheinlich schwierig.
Ja, aber man muss schon auch sagen, vor 2 Jahren noch wäre so ein Film nie im Leben reingerutscht. Ja. Der wäre vielleicht in irgendeiner obskuren Kategorie aufgetaucht. Und hier sieht man schon, dass da jetzt einfach viel mehr junge Menschen auch mitwählen. Und ich finde immer, wenn man überlegt, welcher Film gewinnt wohl, muss man auch drüber nachdenken oder muss man wissen, dass die Leute das natürlich auch teilweise gar nicht so ernst nehmen. Also wir sind ja offenbar totale Streber und schauen in der Nacht vor der Podcast-Aufnahme, schauen wir, dass wir alles gesehen haben. Aber es gibt, ich glaube, IndieWire hat immer so ganz tolle anonymisierte Interviews mit Mitgliedern der Academy, die das ja ehrlich zugeben. Von dem Film habe ich noch nie gehört, den schaue ich mir sicher an. Anthony Hopkins habe ich noch nie mögen, für den stimme ich sicher nicht. Das heißt, da fallen auch, glaube ich, so viele Dinge rein, wie dass man sich persönlich mal begegnet ist und man mag sich nicht. Und deswegen würde man nie im Leben für David Fincher stimmen. Und darum bleibt das, finde ich, auch immer ein bisschen unvorhersehbar. Aber ich glaube auch, dass der Sound of Metal jetzt nicht groß abräumen wird. Aber ich finde es, und ich werde ihn nachholen, ich finde es schon alleine so toll, dass der und Promising Young Woman hier drin sind, weil die so andere Themen behandeln, als Oscar-Filme üblicherweise behandeln.
Definitiv, ja. Und jetzt haben wir nur mehr einen Film und ich glaube, wir sind uns auch alle drei einig, das wird der große Abräumer werden und nicht ganz unzurecht.
Den habe ich auch nicht gesehen.
Ja, Nomadland. Wir haben den, glaube ich, beide letztes Jahr auf der Biennale gesehen, Christian.
Oder? Nein, ich habe ihn auch später nachgeholt, nicht auf der Biennale gesehen, leider. Aber ich kann mich erinnern, wir hatten einen Podcast, Philipp und du und ich gemeinsam, wo es um die Biennale ging und wo dann ihr beide sehr geschwärmt habt. Ich habe ihn erst jetzt unlängst nachgeholt auf meiner Heimkinoleinwand.
Ja, ich habe ihn im Gartenbaukino gesehen und das war echt eins der großen, schönen Kinoscreenings, das ich letztes Jahr erlebt habe. Nomadland mit Frances McDormand in der Hauptrolle als Witwe Fern, die ins Nomadenleben abdriftet oder Gefallen findet am Nomadenleben. Und ja, das wird wahrscheinlich der große Abräumer, der wird wahrscheinlich bester Film gewinnen. Und möglicherweise auch beste Regie für Chloe Zhao. Wer wahrscheinlich leider nicht den Oscar bekommen wird, ist Frances McDormand für beste Hauptdarstellerin. Ich würde ihn ja sehr gönnen, aber Pia, du hast vorher schon gesagt, das ist so ein bisschen das Schema. Der hat ja eh schon einen, die hat ja eh schon einen. Frances McDormand hat erst vor kurzem einen Oscar abgeräumt, den Free Billboards. Mhm. Und ich glaube, es wird diesmal keinen Oscar für sie geben. Ich würde sie gönnen, weil sie spielt wirklich, wirklich gut. Es ist eigentlich, der Film ist eine One-Woman-Show, erlebt von ihr, erlebt aber auch von den sensationellen Landschaftsaufnahmen, von der Atmosphäre und erlebt auch vor allem von den Nebenfiguren, die in diesem Film vorkommen. Der Film ist ja eigentlich ein semi-fiktionales Roadmovie, der basiert auf einem Sachbuch und Menschen, die in diesem Film vorkommen, spielen sich teilweise selbst. Also es sind ein paar Schauspieler dabei, aber manche Menschen spielen sich selbst und ich finde, der Film geht auch so eine interessante Symbiose von Fiktion und Realität ein und ja, im Zentrum steht das Nomadenleben. Frances McDormand, die zwischendurch immer als Saisonarbeiterin bei Amazon arbeitet, finde ich irgendwie auch einen interessanten.
Ist das explizit Amazon?
Das ist Amazon, ja. Und diese Szenen wurden auch wirklich dort gedreht. Ich habe nicht nachgeschaut, Schande über mich, ob Amazon den Film auch finanziert hat, aber das wird sehr neutral gezeigt. Natürlich, man kann sich die unmenschlichen Arbeitsbedingungen in dieser Kategorie schon ein bisschen vorstellen. Auf der anderen Seite, dieser Konzern gibt quasi diesen Leuten die Chance, jederzeit einzusteigen, auszusteigen. Also das wird sehr ambivalent gezeigt. Ich könnte mir vorstellen, dass die auch mitfinanziert haben.
Ich habe den Film auf jeden Fall unglaublich schön gefunden. Also es ist jetzt nicht einer meiner Top-Favorites, muss ich sagen, des letzten Jahres, aber es ist einfach so im Gesamtpaket ein richtig schöner Film. Ich habe vorab auch gar nicht gewusst, dass da echte Menschen quasi sich selbst auch spielen, aber mir ist es dann, Schauspielerinnen sind auch echte Menschen, aber mir ist es dann tatsächlich in ein paar Szenen und Dialogen aufgefallen. Da gibt es eine Szene, wo Fern mit einer älteren Nomadin darüber
Swanky,
spricht.
Swanky, bester Nebenrollen-Oscar. Swanky, wirklich.
Ja, was sie noch so in ihrem Leben erreichen will oder was sie glücklich macht oder irgendwie so war, glaube ich, der Dialog. Und ich habe mir bei dem Dialog schon gedacht, der ist nicht geschrieben. Das hat irgendwie, das atmet so viel Echtheit und ja, ich mag den Film.
Es ist ein Film aus der Kategorie sozialkritischer Film, eine Kategorie, der viele Leute ausweichen. Ich habe mich hier auch ein bisschen gefürchtet im Vorfeld. Ja, das Wort Horror ist schon ein paar Mal gefallen. Vor dem Horror dieser Obdachlosigkeit, diese Menschen sind ja nicht freiwillig Nomaden geworden. Das sind Menschen, die irgendwie so im Pensionsalter sind. Und da gibt es kein Haus, da gibt es keine Pensionsvorsorge, da gibt es nur mehr das Auto, das sie besitzen, mit dem sie herumfahren und das Geld für Benzin und ein bisschen Essen verdienen. Also es ist eigentlich ein sehr, sehr tristes und trostloses Thema. Die große Überraschung ist, der Film ist wahnsinnig empathisch und der meint es gut mit diesen Personen, der meint es auch gut mit uns Zusehern, in Szenen, wo ich mir gedacht habe, filmisch geschult, okay, da wird es jetzt übers Ohr gehauen, Lars von Trier würde jetzt einen Mörder auftauchen lassen. In diesen Szenen passiert das, Spoiler, passiert das nicht. Man ist von dieser Wärme fast überrollt, ohne dass es jetzt verkitscht ist. Es wird was anderes. Es wird nicht romantisiert oder verkitscht. Es ist ein Film für diese Menschen auf der Straße und wir dürfen auch zuschauen.
Ja, ich begebe mich jetzt auf dünnes Eis, weil ich habe ihn, wie gesagt, nicht gesehen. Aber einfach nur deswegen, weil es sich leider nicht ausgegangen ist. Ich habe nur Gutes drüber gehört. Für mich ist es ein bisschen, wenn die Oscars beweisen wollen, hey, wir sind jetzt irgendwie woke. Wir haben kapiert, ihr wollt nicht jedes Jahr Filme über Könige oder Damsels in Distress in Afrika sehen. Also ich rede jetzt von Meryl Streep. Dann sind Nomadland und Promising Young Woman diese Filme. Nomadland hat natürlich jetzt schon einen unglaublich erfolgreichen Festivalzyklus hinter sich, ist in Venedig ausgezeichnet worden, ist auf der Biennale gelaufen und war, glaube ich, dieser Film, den gibt es jetzt auf der Biennale, quasi sowas wie der Lieblingsfilm, der Film, wo es so viele Kartenanfragen gibt, dass man sagt, okay, wir zeigen ein zweites Mal. Alle Welt liebt Frances McDormand und das ist natürlich es zeigt ein Amerika, das man nicht kannte, aber auch ein Amerika von Leuten, die, glaube ich, Trump nicht abgeholt hat. Das sind irgendwie Leute, die man wahrscheinlich noch nie so wirklich auf der Leinwand gesehen hat. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass er ein bisschen fad ist. Das ist mein Vorurteil. Ich werde ihn aber natürlich
atmosphärisch
anschauen.
Er ist atmosphärisch.
Also, ja, schon, ja.
Ich finde, mir hat The Rider von Chloe Zhao sehr getaugt, ihr Erstlingswerk. Und ich habe jetzt gerade, ich glaube, er heißt entweder Songs oder Things My Brothers Taught Me. Kann man übrigens gerade auf Mubi anschauen, auch für The Rider. Eine ganz große Empfehlung ist, eine spielt mit so Western-Bildern und Western-Geschichten. Und auch Nomadland spielt ja, glaube ich, quasi nur draußen. Das heißt, die ist so eine, mein neuer Spleen ist, man wird ja ein bisschen weird in der Pandemie, Regisseure innen drinnen und draußen Regisseure einzuteilen. Das habe ich im Podcast jetzt auch schon mal ein paar Mal einfließen lassen. Und Chloe Zhao ist total eine draußen Regisseurin, kommt mir vor. Also jetzt ein total gutes Bild für die Landschaft. Und ich finde es ja auch schon wieder schade, dass die schon wieder von Marvel abgezogen worden ist, um die Eternals zu inszenieren.
Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also diese beiden Filme, ich habe auch The Rider gesehen und sehr gemocht. Und Nomadland, das ist so eine Bildsprache, also wie du sagst, draußen Regisseurin, das holt einen ja jetzt in der Pandemie besonders ab. Wir sind alle drinnen und jetzt sehen wir so Geschichten on the road. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, also um meinen Liebling Terrence Malick wieder zu erwähnen, das wäre so, wenn Terrence Malick einen DC-Film macht, so die Nachfolge von Justice League, ist Chloe Zhao jetzt mit den Eternals. Aber wir lassen uns überraschen.
Da bin ich auch sehr neugierig und natürlich interessant ist, sie ist in Peking geboren, aber hat in England, glaube ich, in den USA studiert und ihre Ausbildung gemacht, lebt jetzt in Kalifornien. Auf Wikipedia steht lustigerweise mit zwei Hühnern, drei Hunden und ihrem Partner. Und ich habe gedacht, das ist eine lustige Reihung in der Aufzählung. Auf jeden Fall hat sie ein paar China-kritische Anmerkungen mal gemacht. Und daraufhin wurde das natürlich in China alles sofort zensiert. Momentan gibt es auch keinen Kinostart für Nomadland in China. Und sie drohen quasi auch so ein bisschen damit, dass The Eternals nicht starten wird, was natürlich für so ein Riesenbrocken Marvel ist der chinesische Kinomarkt ja auch sehr wichtig. Das heißt, insofern ist da auch die politische Achse nicht uninteressant von Chloe Zhao und Nomadland.
Ja, vielleicht ist der Eternals dann nächstes Jahr bei den Oscars als erster Marvel-Film, weil ich glaube, es wird der erste wirklich total diverse Marvel-Film. Also da hat man wenig immer über die Story gelesen, außer man kennt jetzt diese Comics. Ich muss sagen, noch nie einen Eternal-Comic in der Hand gehabt. Aber wie die Besetzung funktioniert und alles, also ich glaube, das ist jetzt der ultimative Schritt von Marvel in eine andere Richtung.
Ist es der mit Kumail Nanjiani?
Der spielt auch mit, genau. Es ist jetzt wirklich so ein bisschen die Anti-Avengers, die am Anfang ja noch so ein Männerverein waren oder es eigentlich größtenteils sind. Und es ist wirklich so der Versuch von Marvel, ja, an das anzuschließen, was auch in dieser Oscar-Nacht gefeiert werden wird.
Ja. Zu The Eternals weiß ich nicht, höre ich gerade zum ersten Mal. Aber Nomadland, ich finde, der profitiert extremst von der großen Leinwand, vielleicht am meisten von den Filmen, die ich da gesehen habe, den Oscar-Nominierten. Und weil du gesagt hast, Kinostart, keiner in China. Ja, wie schaut's aus mit den Kinostarts bei uns? In meiner Traumvorstellung machen jetzt dann im Mai alle Kinos wieder auf und Nomadland wird überall gezeigt.
Nomadland ist ja lustigerweise, was so gar nicht passt, aber ich glaube, ich musste mein Gehirn erst updaten bei Disney im Verleih. Und es gab mal im Februar, wurde von einem Anfang April Kinostart orakelt. Der wird es natürlich jetzt nicht werden. Ich hoffe nur auch, dass die Kinoöffnungen, ich habe das Gefühl, sie sind ein bisschen in Griffweite, dass die da jetzt noch Geduld haben und nicht sagen, na gut, dann verschieben wir halt irgendwie auf Disney Plus. Ich hoffe auch noch sehr, dass der in die Kinos kommt. Die würden natürlich auch von diesem Oscar-Boost total profitieren. Ich gehe auch davon aus, dass Chloe Zhao als beste Regisseurin ausgezeichnet wird und der Film als bester Film. Ich würde auch Frances McDormand da gar nicht so ausschließen. Vielleicht ist, wie du vorher gesagt hast, die Carey Mulligan-Rolle doch einigen
zu kontrovers,
zu
oder?
Arg zu kontrovers. Und ich glaube auch, viele Leute schauen sich gar nicht alle Filme an, wie gesagt. Und dann habe ich das Gefühl, Nomadland hat man dann eher gesehen, wenn man in dieser Academy drinnen ist und eher als Promising Young Woman. Deswegen würde ich Frances McDormand noch nicht ganz abschreiben.
Vom Gefühl her hätte ich auch Frances McDormand da gesehen. Ich habe aber natürlich schon die Oscar-Predictions studiert und da ist sie ganz weit hinten. Das hat mich dann eben ein bisschen schockiert. Da war dann Viola Davis an erster Stelle, wobei man da auch wieder sagen muss, dass es schwierig ist für sie, den Oscar zu bekommen, wenn Chadwick Boseman den Oscar bekommt, weil sie sind im gleichen Film nominiert und das passiert auch relativ selten.
Ja, das gibt es eigentlich dann immer nur, wenn ein Film auch dann bester Film und beste Regie kriegt. Also ich glaube, dass zwei Schauspiel-Oscars, ohne dass der Film und der Ma Rainey's Black Bottom hat ja zu Recht keine Nominierung als bester Film. Das wäre auch interessant, aber kommt, glaube ich, nicht sehr oft vor.
Auf jeden Fall auch eine große Auseinandersetzung zwischen Streaming-Giganten und Studio-Giganten, muss man sagen, haben wir gleich am Anfang ja auch erwähnt. Nomadland ist wirklich kein Film, ihr habt jetzt so oft Kino gesagt, der in diesem Streaming-Universum funktioniert. Da ist zwar der Hype der enorme, aber wenn dann so quasi nicht super filmaffine Menschen da reinschauen, Menschen, die halt lieber Serien schauen und so, ich glaube, nach einer Viertelstunde Nomadland kommt dann dieses Phänomen, das du angesprochen hast, jetzt ist ihnen zu fad. Das ist extrem impressionistisch erzählt, ohne eine klassische Storyline, da sind einfach Momente aneinandergereiht. Da gibt es irgendwie auch nicht diesen Drei-Akte-Aufbau oder sowas ähnliches. Also das ist entweder etwas, das man dann in Häppchen so anschaut, aber sonst ist das dasselbe Schicksal wie Roma oder auch vielleicht sogar der Irishman, obwohl das viel konventioneller erzählte Filme sind.
Das stimmt und das ist natürlich der Vorteil des Kinos, dass man da kann einem auch fad sein, aber so fad, dass man rausgeht, ist, glaube ich, den wenigsten jemals. Und dass man aber auf Pause drückt oder sagt, na, heute bin ich nicht in der Stimmung, kann, glaube ich, eher schneller mal passieren. Und deswegen glaube ich auch, das wäre ein, wie sagt man, ein Rohrkrepierer auf einem Streaming-Service. Aber ich glaube leider auch ähnlich wie Mank. Und ich werde den auch, ich hoffe ja schon, dass es dann, wenn die Kinos wieder öffnen, dass vielleicht das eine oder das andere Kino sich denkt, naja, Mank konnte man nie auf der großen Leinwand sehen. Vielleicht machen wir eine Vorführung oder so. Und ich schätze, eine Vorführung kriegt man dann auch voll. Ich weiß nicht, ob sich das finanziell auszahlt, da die Rechte zu kriegen. Aber das wäre mein Traum, irgendwie Mank auf Großleinwand zu sehen.
Ich träume auf dem nächsten David Fincher Film. Da geht es, glaube ich, wieder um Killer.
Das ist ja mal originell.
Ja, jetzt haben wir alle Filme durch in der großen Kategorie bester Film. Was man nicht ganz draußen lassen sollte, all die anderen Kategorien, das schaffen wir jetzt nicht mehr in diesen wenigen Minuten. Aber bester internationaler Film. Ich habe da nur einen gesehen, glaube ich.
Ich habe auch nur einen gesehen tatsächlich, nämlich auch der Favorit wahrscheinlich, der den Oscar bekommen wird. Der dänische Film Another Round von Thomas Vinterberg mit einem tanzenden Mads Mikkelsen. Der wird den Oscar bekommen und ich drücke ihm auch tatsächlich die Daumen. Ich weiß, du nicht, aber das war für mich letztes Jahr das Kinoerlebnis Nummer eins, der hat auch für mich in die Pandemie reinpasst, wie sonst gar nichts. Ich bin freudentränend rausgegangen aus dem Film. Ich hoffe, der gewinnt. Ich finde aber auch interessant, es ist nämlich auch ein zweiter Film nominiert aus Bosnien unter österreichischer Beteiligung, unter anderem Quo Vadis Aida. Hat wenig Chancen, aber ja, nur erwähnt an der Stelle.
Ja, Another Round, noch so ein kontroverser Film oder vielleicht doch nicht so kontrovers, weil ich bin ja der Einzige, dem der nicht gefällt. Auch in meinem Freundeskreis feiern alle diese Geschichte einer Gruppe von Männern, von Lehrern, die in der Midlife-Crisis sind. So eine Männergruppe, die dauernd abhängt und das Leben ist fad und sinnlos und sie greifen zum Alkohol, um das alles wieder anzukurbeln. Das funktioniert auch ziemlich lang gut, bevor es dann ein bisschen tragisch wird und bevor es dann wieder euphorisch wird. Was mich so gestört hat, ist diese Verherrlichung, ja, eines spießigen Alltags, der dann durch Alkohol so aufgepeppt wird. Ich habe kein Problem mit Alkohol und mit Exzessen, aber ich habe ein Problem oder einen Kater nach diesem Film gehabt wegen dieser Männerrunde. Und ich schaue mir, glaube ich, sogar lieber, obwohl den mag ich auch nicht, aber ich schaue mir lieber Trainspotting an oder irgendeine Junkie-Geschichte. Ja, bevor ich noch einmal dieser Männerrunde beim Schwips folge.
Ja. Es ist ein Schwips, es ist hoffentlich mehr ein Rausch.
Nein, es ist ein extremer Rausch.
Ja, es ist ein Rausch. Und ich finde, er startet und endet mit so fabulosen Tanz- und Feiersequenzen. Also über alles, was dazwischen passiert, können wir gern diskutieren, noch in einer anderen Folge vielleicht. Aber ich finde, der Film hat so befreiende Momente zu Beginn und am Ende, und das war, ja, in Zeiten, wo nicht gefeiert wird, mir ist so dermaßen das Herz aufgegangen und ich liebe Mads Mikkelsen
darüber hinaus. Ich meine, interessant ist schon auch, und da verstehe ich aber die Oscar-Regeln nie, und ich schaue das Zeug jetzt seit, weiß ich nicht, 32 Jahren, kommt mir vor. Thomas Winterberg ist ja auch nominiert als bester Regisseur. Another Round ist aber, glaube ich, nur als bester internationaler Film und nicht bei den Best Pictures dabei. Das ist irgendwie auch alles. Ich glaube, mit Haneke war das damals ähnlich. Ich glaube, Haneke war auch als nominiert als bester Regisseur und Amour als Best International Picture. Mhm. Ich würde da ehrlich gesagt irgendwann, ich würde nur gern durchblicken, und was ich mir auch, ich hätte so gern, dass die Oscars, Starmania, weil du das früher erwähnt hast, hat das in der ersten Staffel gemacht, ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, aber die Veröffentlichung von für wen wie viele Leute abgestimmt haben, und das würde ich, hätte ich urgern, da würde ich die ganzen Jahre zurücklesen, weil ich glaube, dass das manchmal ganz knapp ist oder keine Ahnung, dass ein Film kaum eine Stimme kriegt, das würde mich total interessieren.
Ja, das war der FM4 Oscar Film Podcast, heute ein bisschen gehudelt, weil es so viel zu sprechen gibt darüber. Aber wir werden uns einzelnen Filmen davon sicher noch ausführlich widmen.
Ja, und nächste Woche wird gesungen und getanzt. Es geht um das großartige Kino von Bob Fosse.